SWR 2 Tandem.
Hörer live.
Mit Elinor Krogmann. Was tut Not für eine würdige Altenpflege? Das ist unser Thema heute in Hörer live. Die meisten von uns haben sich schon mal mit dieser Frage beschäftigt, anlässlich der Großeltern, die pflegebedürftig geworden sind, der Eltern, Onkel, Tanten oder Partner. Und irgendwann brauchen wir selber Pflege und wünschen uns für uns selbst einen respektvollen und achtsamen Umgang. Von Ihnen zu Hause an den Radiogeräten wollen wir wissen, was haben Sie schon beobachtet in Alten- und Pflegeheimen? Rufen Sie uns an unter 07221 2000 07221 2000. Und ins Studio zugeschaltet ist der Leiter eines Seniorenheims in Augsburg, Armin Rieger. Er hat das Buch geschrieben, Der Pflegeaufstand, das ist der Titel, und der Untertitel, Ein Heimleiter entlarvt unser krankes System. Würdige Pflege ist machbar. Guten Abend, Herr Rieger.
Guten Abend.
Herr Rieger, es ist ja ein durchaus anklagendes Buch, das an Ihrer Branche, der Pflegebranche und der Gesundheitspolitik rüttelt. Welche Reaktionen haben Sie darauf bekommen?
Ja, die Reaktionen waren eigentlich überwiegend positiv, wobei man dazu sagen muss, dass meine Kritiker sich vermutlich nicht offen aus der Deckung trauen, weil ich doch den Nerv getroffen habe und das System eigentlich so offenlege, wie es leider auch ist.
Bleiben wir noch einen Moment bei Ihnen, Herr Rieger. Sie waren ja, bevor Sie dieses Pflegeheim übernommen haben, Polizeibeamter, dann in der Immobilien- und Baubranche tätig und in der Zeit haben Sie auch in ein Pflegeheim investiert, aber es noch nicht geleitet. Wollten Sie damals vor allem Geld mit der Pflege verdienen?
Genauso ist es. Mir wurde eben das Ganze angeboten, ob ich nicht als Investor in ein Pflegeheim einsteige. Mir wurden dann Zahlen präsentiert, die super geklungen haben und eine tolle Rendite versprochen haben. Und das war dann meine Entscheidung, in dieses Pflegeheim zu investieren.
Und das war, wie Sie schreiben in Ihrem Buch, der Pflegeaufstand, eines der schlechtesten Altenheime in ganz Augsburg.
So ist es. Ich hatte von Pflege überhaupt keine Ahnung und habe mich eigentlich erst mit der Pflege befasst, als eben keine Gelder kamen und ich immer wieder Gelder nachschießen musste. Und habe mich dann richtig erkundigt, was Sache ist, und musste zu meinem Erschrecken feststellen, dass unser Haus eigentlich das Skandalöste in ganz Augsburg war.
Und da ist Ihnen dann auch klar geworden, dass Sie sich auch für die Qualität der Pflege interessieren müssen, wenn Sie da investieren?
Ich habe dann zunächst das Betreiber-Ehepaar herausgeschmissen und habe dann zusammen mit meiner jetzigen Heimleiterin, der Frau Trochner, das Haus übernommen. Zunächst von der ganzen Geschichte keine Ahnung. Und ich war dann jeden Tag im Heim und hatte dann eben diesen Kontakt zu meinen Bewohnern. Und es schaut dann ganz anders aus, wenn man den Menschen in die Augen schauen kann, darf, muss. Und dann kam eben dieses Umdenken.
Ja, mittlerweile werden Sie ja der Pflegerebell genannt und nennen sich selber auch so, ne, auf Ihrer Homepage.
Ja, das hat sich so ergeben. Den Namen haben wir die Medien gegeben und dann habe ich ihn eben auf der Homepage übernommen, als ich das Buch geschrieben habe. Vorher hatte ich auch keine Homepage.
Ja, im ZDF waren jüngst die Altenpflege und die Zustände in den Altenheimen Thema in der Satiresendung Die Anstalt. Und da kam einiges drin vor, was auch Sie in Ihrem Buch thematisieren.
Wir sind eines der effizientesten Häuser weit und breit.
Für die Bewohner?
Bewohner. Die haben wir auch, ja.
Ja, aber es sind jetzt nicht alle mit allem zufrieden. Schauen Sie, mein Vater hat mir jetzt hier eine Liste mit Verbesserungen.
Sie wissen, dass wir im Pflegetüv die 1,0 haben, nicht? Aber bitte verbessern Sie uns.
Also, mein Vater schreibt zum Beispiel,
ja?
Die Tür zum Garten ist abgesperrt.
Ja, und?
Hören Sie mal, in Ihrem Prospekt hieß es, das Heim liegt nahe einem idyllisch gelegenen Park.
Das tut es auch, aber man muss den Park ja nicht besuchen, um ihn genießen zu können.
Kommen wir zum Essen. Mein Vater sagt, es könnte frischer sein.
Also, das Essen ist frisch aufgewärmt. Darüber hinaus ist Essen Geschmackssache.
Ja, mein Vater schreibt nur, ob es vielleicht zu viel verlangt wäre, wenn man die Lasagne von der Kohlroulade unterscheiden könnte.
Dann soll er mir sagen, wie man das bewerkstelligt für 2 Euro.
Ach, mehr Geld kriegen Sie von der Pflegekasse gar nicht.
Doch, aber ich muss ja von dem Essen nicht nur Ihren Vater ernähren, sondern auch die Aktionäre. Wären Sie ein Aktionär, würde Ihnen das Essen richtig Freude bereiten. Seitdem wir mit einer Großküche zusammenarbeiten, haben wir es geschafft, die Kosten von 4 Euro auf 2 Euro zu senken. Sehen Sie, um bei 10.000 Betten in der Gesamteinheit unserer AG macht das ungefähr 7,3 Millionen Euro Gewinn.
Das ist ja sehr schön für Ihre Aktionäre, aber mein Vater muss sich 2 Wochen vorher entscheiden, was er essen möchte. Woher weiß ich denn bitte, was mir in 2 Wochen schmeckt?
Sehen Sie, und deswegen achten wir darauf, dass die Gerichte sich geschmacklich nicht allzu sehr unterscheiden.
Er schreibt auch, er würde nicht genug zu trinken bekommen.
Ja, ja, auch das kann passieren. Bei einem Zehntel der Pflegebewohner in Deutschland wiederum, na, hat man festgestellt, zu wenig zu... Vielleicht hat das Ihren Vater überhaupt nicht betroffen. Wir fragen mal ganz kurz nach. Entschuldigung, Herr Davis.
Ja, Chef?
Ja, ich bräuchte mal ganz kurz die Pflegedokumentation von Herrn...
Zwenske.
Zwenske, richtig.
Bitteschön. Ja.
Schauen wir mal kurz nach. So. Ah, da sehen Sie. Ihr Vater hat heute um 23.02 Uhr 1500 Milliliter Flüssigkeit zu sich genommen.
Es ist erst 22.30 Uhr?
Tja.
Ja.
Herr Davis?
Kein Problem, dann ändere ich den Eintrag.
Ja. Ja.
Was? Moment.
Das ist doch kein Ding.
Was, wieso? Ja. Können Sie da... Das können Sie so einfach ändern?
Ja, natürlich. Ich bin Aktenpfleger.
Herr Rieger, welche Probleme haben Sie wiedererkannt?
Eigentlich alle, zumal ich an der Sendung beratend beteiligt war. Und ja, genauso schaut es dann ungefähr aus. Leider ist das Ganze nicht zum Lachen, sondern eher zum Weinen, dass auf Kosten der menschenwürdigen Pflege richtig satte Gewinne gemacht werden.
Aber welches sind denn die Hauptübel? Ist da ein Hauptübel, dass da zu viel dokumentiert werden muss oder dass falsch dokumentiert wird oder dass es eigentlich zu wenig Pfleger sind für zu viele Insassen in den Pflegeheimen? Was sind die Hauptübel? 3, 4?
Das Hauptübel insgesamt ist eigentlich, dass mit Einführung der Pflegeversicherung die Pflege ökonomisiert worden ist und ein Wirtschaftsfaktor daraus gemacht worden ist, mit dem man Gewinne machen kann. Und die Gewinne macht man eben, indem man an allen Ecken und Enden Einsparungen vornimmt. Und die größten Gewinnmargen sind eben Einsparungen beim Personal. Mhm. Wobei es gibt ja gewisse Vorschriften fürs Pflegepersonal, da gibt es bestimmte Personalschlüssel, die nicht nachvollziehbar von Bundesland zu Bundesland verschieden sind. Aber es gibt überhaupt keinen Schlüssel für Hauswirtschaftspersonal. Und so kommt es immer wieder vor, dass Pflegekräfte fachfremde Leistungen übernehmen müssen, weil man eben kein Hauswirtschaftspersonal einstellt, sondern diese Leistungen outsourced. Und wenn eben keine Putzfrau da ist, muss die Pflegekraft putzen. Wenn kein Koch da ist, muss die Pflegekraft das Frühstück machen oder eben irgendwelche Fertigessen warm machen.
Was haben Sie schon beobachtet in Alten- und Pflegeheimen? Rufen Sie uns an unter 07221 2000 und sprechen Sie mit dem Leiter des Pflegeheims Hausmarie in Augsburg, mit Armin Rieger. Herr Rieger, es gibt ja die Heimaufsicht. Das sind staatliche Stellen, die die Aufgabe haben, die Qualität der Pflege oder Altenheime zu überprüfen. Kommen denn diese Stellen ihrer Aufgabe nicht ausreichend nach?
Die Prüfungen sind dergestalt, dass sie eigentlich nicht geeignet sind, die Pflege zu verbessern. Es kommt ja nicht nur der Heimaufsicht, sondern es kommt ja auch der MDK, der medizinische Dienst der Kassen. Und beide führen Prüfungen durch, die einfach am eigentlichen Problem vorbeigehen. Denn in erster Linie wird hier Papier geprüft. Es war ja in der Anstalt recht gut dokumentiert oder anschaulich geschildert. Die Dokumentation wird entsprechend manipuliert und viele Leistungen sind mit dem momentanen Personalschlüssel gar nicht leistbar. Aber auf dem Papier ist alles bestens.
Über das Personal möchte ich jetzt auch ein bisschen länger mit Ihnen sprechen. Also welcher Personalschlüssel ist gesetzlich vorgeschrieben? Wie viele Menschen soll eine Pflegekraft betreuen tagsüber? Wie viele Insassen versorgen?
Bewohner.
Das ist verschieden. Ja, Bewohner, Insassen, ja. Nicht so schön, ja.
Es ist abhängig vom Pflegegrad. Beim Pflegegrad 5, das ist der höchste Pflegegrad mit meistem Pflegeaufwand, ist in Bayern der Pflegeschlüssel, der Personalschlüssel 1 zu 1,9. Das bedeutet für 1,9 Bewohner eine Pflegekraft.
Klingt gut.
Klingt zunächst gut, aber um das an Zahlen zu verdeutlichen, in meinem Haus, im Haus Marie, sind 33 Bewohner und im Schnitt bekomme ich dafür 14,5 bis 15 Pflegekräfte zugesprochen. Und wenn man jetzt mal sich Gedanken macht, das sind 365 Tage, jeweils 24 Stunden, die abgedeckt werden müssen, dann relativiert sich das Ganze wieder.
Der Pflegeselbsthilfeverband e.V. schreibt auf seiner Homepage, in der Praxis versorgt eine Pflegeperson im Tagdienst 12,5 Bewohner eines Pflegeheims. Das ist sehr, sehr viel. Denn alte Menschen brauchen ja viel Zeit, da geht ja gar nichts schnell. Halten Sie das für realistisch, so ein Schnitt?
Ja, das ist realistisch, denn der Pflege-SAV, ich kenne den und auch die Frau von Stössel, die beschäftigen sich intensiv mit der Pflege und versuchen immer wieder Verbesserungen herbeizuführen, aber leider laufen sie genauso wie ich gegen Windmühlen an und ja, die Gegner sind eben zu mächtig.
Aber liegt das Problem darin, dass es zu wenig Personal gibt, weil die Geschäftsführer Geld sparen wollen und ihre Gewinnmargen erhöhen wollen oder weil es zu wenig Pfleger gibt?
Beides. Zunächst wird am Personal gespart, was dazu führt, dass die Pflege immer schlechter wird und die Bedingungen für die Pfleger und Pflegerinnen auch immer schlechter. Sie müssen Überstunden machen, sie müssen die Menschen wirklich im Akkord pflegen, in der Früh rausholen, schnell waschen, schnell dann das Essen eingeben. Das führt dazu, dass die Pflege oder der Pflegeberuf unattraktiv wird und infolgedessen immer weniger Menschen bereit sind, unter diesen miserablen und menschenunwürdigen Bedingungen Pflege zu werden.
Wie haben Sie das in Ihrem Heim gelöst, kann man vielleicht nicht sagen, oder aber auf jeden Fall auf eine etwas bessere Ebene gebracht?
Indem ich auf Gewinne verzichte und mehr Personal einstelle, als gefordert ist. Wir haben fast toujours immer eine Pflegekraft mehr, als der Personalschlüssel vorschreibt und als wir bezahlt bekommen. Außerdem habe ich einen eigenen Koch und ich habe eigenes Hauswirtschaftspersonal. Und das kostet eben richtig Geld. Und bei mir muss keine Pflegekraft Frühstück machen, bei mir muss keine Pflegekraft putzen oder waschen oder bügeln. Weil ich, wie gesagt, eben eigenes Hauswirtschaftspersonal habe.
Und dann haben Sie wahrscheinlich auch nicht so einen starken Wechsel in der Belegschaft.
So ist es. Das ist einer der Kriterien eines guten Heimes. Wenn die Pfleger und Pflegerinnen und auch das Hauswirtschaftspersonal über Jahre im Heim bleiben, das zeigt auch, dass eben das Heim gut ist und dass die Arbeitsbedingungen entsprechend sind. Und man sieht immer bei den schlechten Heimen, da ist ein Wechsel und die haben wirklich Probleme, Personal zu finden. Und das wird auch immer schlimmer. Wir sind heute schon an einem Punkt, dass in Großstädten zum Teil Kopfprämien für examinierte Pflegekräfte bezahlt werden. Das muss man sich mal vorstellen.
Was haben Sie schon beobachtet in Alten- und Pflegeheimen? Rufen Sie uns an unter 07221 2000 07221 2000 und sprechen Sie mit Armin Rieger. Er ist Leiter eines Pflegeheims in Augsburg und steht uns für Fragen zur Verfügung. Und jetzt sind wir verbunden mit einer ersten Hörerin, Frau Fröhlich-Kurzmann. Hallo, Frau Fröhlich-Kurzmann.
Hallo.
Sie wollten uns schildern einen Fall mit Ihrer oder die Situation Ihrer Mutter.
Ja, also meine Mutter, die war im Pflegeheim bis zum 27. September, wo sie verstorben ist. Und fand sich dort 4,5 Jahre. In den letzten 2 Jahren wurde sie nicht mehr aus dem Bett geholt. Auch nicht, um beispielsweise ihren Stuhlgang auf dem Nachtstuhl erledigen zu können. Sie wurde in diesen 2 Jahren alle 3 bis 4 Stunden gelagert. Was bedeutet, sie wurde gedreht, sie bekam die Windel gewechselt und sie wurde auch nach einiger Zeit, als sie sich einmal stark verstuckt hatte, nachdem sie gefüttert worden war, wurde sie mit einer Magensonde ernährt und auch mit Wasser versorgt. Diese ganze Pflege war für mich ziemlich schlimm.
Sehr belastend, ja.
Sehr belastend. Mhm. Also Sie merken das jetzt noch, weil es noch relativ frisch ist.
Ja.
Und ich bin der Meinung, dass sie nur an der Pflege gestorben ist.
Mhm.
Und weil diese Sache, dass sie nicht mehr aus dem Bett geholt wurde, 2 Jahre, auch wenn ich versucht habe, dass sie wieder hätte eben aktiviert, rausgeholt werden können, sollen, führte dazu, dass sie brutal versteifte.
Ja.
Also es war nicht, also ihre Beine, es war nicht mehr möglich, dass ihre Beine ausgestreckt werden konnten. Sie waren also so steif, dass sie nur noch also angewinkelt, in einer angewinkelten Position waren. Ich habe zwar sehr oft sie versucht zu strecken, zu dehnen, zu massieren und so weiter, aber letztendlich gelang das nicht, diese Versteifung zu beseitigen.
Das Frau Fröhlich-Kurzmann, ich möchte gern Herrn Rieger dazu hören, denn er ist bestimmt genauso betroffen wie Sie, wie wir hier.
Ich möchte nur noch eine Sache dazu sagen. Das führte natürlich dazu, dass sie sehr starke Schmerzen hatte, was wiederum dazu führte, dass sie wahnsinnig starke Medikamente bekam, sodass sie eigentlich nur noch dahin dämmerte, bis sie dann starb.
Ja.
Ja, Herr Rieger. Kurzmann, das ist ja fast schon die komplette Palette der schlechten oder skandalösesten und menschenunwürdigen Pflege. Das geht schon los mit Essen eingeben, eine Magensonde. Ich bin ein totaler Gegner davon, denn eine Magensonde sollte höchstens temporär gegeben werden, aber generell ist eine Magensonde eher eine leidensverlängernde und keine lebensverlängernde Maßnahme. Was die Mobilität anbelangt, hier sind wir genau bei dem Punkt, in vielen Heimen, wenn am Personal gespart wird, ist eben keine Zeit, die Bewohner zu mobilisieren oder aktivierende Pflege zu leisten. Aktivierende Pflege heißt, dass man Ressourcen, die da sind, wieder weckt, dass man eben Gehübungen macht und so weiter. Ich kenne den Fall Ihrer Mutter jetzt nicht so genau, dass ich das entsprechend analysieren kann, aber generell ist es schon so, aktivierende Pflege hilft oft, dass die Leute wieder selber lernen, das Essen einzunehmen und eben auch zum Teil lernen, wieder zu gehen. Aber das ist so zeitintensiv, es ist wesentlich einfacher und schneller, wenn man den Menschen Essen eingibt und sie im Bett liegen lässt. Ja. Und wenn ich jetzt höre, Versteifungen, also Kontraktoren, so heißt es richtig, dürften auch nicht vorkommen, nicht einmal bei bettlägerigen Menschen. Da müsste man immer wieder die Gelenke so bewegen, dass sie nicht versteifen. Eigentlich ist das auch eine Geschichte, die der Pflege, also der Heimaufsicht und der MDK prüfen sollten. Und es ist ein gravierender Pflegemangel.
Frau Fröhlich-Kurzmann, wir können hier leider nicht wirklich angemessen auf Ihre Schilderung und das Schicksal Ihrer Mutter eingehen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie angerufen haben.
Und ja, noch kurz zu dieser Rieger. Geschichte. Normal sollte da wirklich der Angehörige die Heimaufsicht einschalten und den MDK und diesen Mängel zur Anzeige bringen. Und wenn das alles nichts hilft, in meinen Augen ist das eine Körperverletzung. In so einem Fall sollte man auch mal sich überlegen, ob man nicht Anzeige bei der Staatsanwaltschaft macht.
Ja, Herr Rieger, aber dazu muss man auch sagen, wo findet man die Heimaufsicht? Das ist ja nicht
also, darf ich mal ganz kurz sagen, ich habe sowohl die Heimaufsicht verständigt als den MDK angerufen. Oder beziehungsweise mit einer E-Mail auch informiert und das hat alles nichts genützt. Hm.
Ja, leider ist das oft so der Fall, dass eben die Prüforgane in solchen Fällen total versagen. Es gibt ja den Fall im Schloss Gleusdorf, da war bereits im Frühjahr Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, dann waren Nachprüfungen seitens des MEK und der Heimaufsicht, es war alles in Ordnung und kurz darauf hat man festgestellt, oder kurz darauf ist es zu Totenfällen gekommen und dann sieht man, dass die Prüfungen eigentlich zweck- und sinnlos sind oder zumindest nicht das erbringen, was sie erbringen sollten.
Trotzdem ist es gut, wenn die Angehörigen sofort sich beschweren und zur Heimaufsicht gehen, denn je mehr kommen und je mehr Klagen kommen, desto eher wird da was passieren.
So ist es, weil jedes Heim will ja auch sich vor den Beschwerden irgendwie retten und man schaut eher darauf, wenn Angehörige sich immer wieder beschweren und ein Auge auf die Pflege haben und genau darauf schauen, dass man die Bewohner dann besonders pflegt und sich Ärger vom Hals hält. Ein Mittel, das es noch gibt, ist dann oft die Presse einzuschalten. Das wirkt dann manchmal auch, weil kein Heim will nach außen einen schlechten Ruf haben.
Vielen Dank, Frau Fröhlich-Kurzmann, dass Sie angerufen haben. Was haben Sie schon beobachtet in Alten- und Pflegeheimen? Rufen Sie uns an unter 07221 2000. Vielleicht nachzutragen hier an dieser Stelle die Heimaufsicht. Das sind staatliche Stellen, die eben die Aufgabe haben, die Qualität der Pflegeheime zu überprüfen. Und diese Stellen sind je nach Bundesland unterschiedlich zu finden. In Baden-Württemberg sind sie kommunal angedockt. Also in Stuttgart zum Beispiel findet man die Heimaufsicht bei der Stadt Stuttgart. Übers Internet kann man das sehr schnell rausfinden. Und jetzt sind wir verbunden mit Frau Valverde. Hallo, Frau Valverde.
Ja, hallo.
Sie haben eine Frage an unseren Experten.
Ja, ich habe eine Frage und auch eine Anmerkung aus der Familie. Die Frage lautet, ich habe das eben so verstanden, der Leiter eines Altenheims hat doch diese Möglichkeit oder hat die Möglichkeit der Entscheidung, das Geld, das zuständig ist für das Heim, wie auch ja in der Anstalt, die Sendung habe ich auch gesehen, dass das Geld für die Nahrung gekürzt wird. Und man will Gewinne machen und dadurch wird gekürzt. Auch es gibt kein Haushaltspersonal, das habe ich eben alles gehört. Meine Frage ist jetzt, welchen Spielraum oder welche Freiheit hat der Heimleiter, dieses Geld so einzusetzen? Steht er auf der Seite der Gäste, der zu pflegenden Menschen oder auf der Seite der Menschen, die jetzt mit dem Geld an die Börse gehen beziehungsweise Gewinne machen wollen? Hat er nicht diese In welchem Raum steht der Leiter? Das ist meine Frage. Und dann wollte ich gerne noch eine Anmerkung machen. Meine Schwester war Kinderkrankenschwester. Sie ist später in die Altenpflege gegangen, weil sie unsere Eltern bis zum Tode zu Hause gepflegt hat. Sie hat dann Folgendes erlebt, dass sie nach einer gewissen Zeit gemobbt wurde, weil sie abends alle Aufträge erfüllt hat. Sie hat mir das geschildert, also Menschen, die immer liegen, da bilden sich in den Hautfalten leicht Entzündungen. Das hat sie alles abends erledigt. Sie hat die Beine gewickelt, sie hat Stützstrümpfe an und aus. Und die Mitkollegen haben das belächelt und haben sie also regelrecht gemobbt. Der Auslöser, dass sie gekündigt hat, war, am Sonntagmorgen lag ein alter Mann in der Küche neben dem Küchentisch. Er war ohnmächtig geworden. Meine Schwester kniete sich hin, nahm seine Hände und redete beruhigend auf ihn ein. Da kam das übrige Personal, zwei, drei Pfleger oder Pflegerinnen und sagten zu meiner Schwester, ach, hör doch auf, oder wir haben das schon erledigt, wir haben schon mit dem gesprochen, der weiß Bescheid, der Arzt ist bestellt, komm, mach weiter. Aber sie ist bei ihm geblieben und hat einfach Kontakt mit ihm gehalten. Und das war der Anlass, dass sie gekündigt hat. Also das war mein Beitrag. Dankeschön.
Ja, Frau Walverde, das sind zwei Komplexe. Kommen wir zunächst zum ersten, die Heimleitung. Es gibt Heimleiter, die haben den Mut, die Pflege so zu machen, dass sie einigermaßen menschenwürdig ist und die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel optimal einzusetzen.
Ja.
Die meisten Heimleiter stehen aber leider unter Druck der großen Träger, und zwar aller Träger, nicht nur der börsennotierten Träger, denn auch die Wohlfahrtsverbände haben die wirtschaftlichen Mechanismen verinnerlicht. Und deswegen werden die Heimleiter zum Teil so unter Druck gesetzt, dass sie zunächst erstmal das Gewinnpotenzial ausschöpfen müssen und schauen müssen, dass zum einen die Heime zwar voll sind, zum anderen Einsparungen vorgenommen werden. Denn das Problem ist, wenn sich ein Heimleiter dem System widersetzt, ist er ganz schnell seinen Job los und findet in keinem anderen Heim wieder eine Anstellung. Das führt dann dazu, dass eben Heimleiter sich diesem Druck eben beugen und diese Pflege mitverantworten. Und da muss ich den Fosse Klaus zitieren, der Fisch stinkt vom Kopf her, genauso ist es. Wenn die Heimleitung gut ist, ist das Heim gut.
Ja.
Und wenn der Heimleiter entsprechende Vorgaben macht, wird auch gut gepflegt.
Ja, also da möchte ich einfach jetzt sagen, ich verstehe das. Es ist auch ganz menschlich, dass man sich einem Druck beugt, wenn es die eigene Arbeitsstelle kosten kann. Ich möchte nur insofern Mut machen, also dass Herr Rieger jetzt an die Öffentlichkeit geht, und ich denke, ich möchte Mut machen, dass viele Heimleiter mehr an die Öffentlichkeit gehen. So, es gibt ja auch einige einzelne Pfleger, die jetzt im Fernsehen auftreten. Einer vor kurzem gerade, der hat Abitur gemacht und ist in die Altenpflege gegangen. Also dass diese Menschen, die wirklich was tun schon, dass die mutiger werden, andere Menschen mitnehmen und an die Öffentlichkeit gehen.
Ja, da sind wir jetzt gleich bei Ihrem zweiten Fragenkomplex. Hier handelt es sich um wenige einzelne Personen, die wirklich den Mut haben, die Pflege entsprechend darzustellen und auch ihre Arbeit entsprechend einzubringen, die Arbeitskraft. Und das ist eine Sache, die habe ich nirgends anderswo erlebt als in der Pflege, dass engagierte Pflegekräfte, die dann zum Teil Missstände anprangern und die ändern wollen, nicht von der Heimleitung, sondern von den eigenen Kollegen zum Teil rausgemobbt werden.
Ja.
Das ist was, das, ich kann es auch nicht nachvollziehen, ich weiß auch nicht, wie man es ändern sollte, beziehungsweise es wäre vielleicht die Möglichkeit, wenn eine Interessenvertretung oder eine Gewerkschaft da wäre, die dem Pfleger und Pflegerinnen den Rücken stärkt. Aber das ist, denke ich, einer der ganz wenigen oder so ziemlich der einzige Berufsverband, der überhaupt keine Lobby hat. Mhm. Ich habe vor Jahren mal den Deutschen Gewerkschaftsbund diesbezüglich angeschrieben und die Antwort, die ich da bekommen habe, war beschämend. Die war das Papier nicht wert, auf die sie geschrieben war.
Ja, ja.
Mhm. Frau Valverde, vielen Dank.
Bitte schön.
Ich möchte gerade zu dem sehr interessanten Punkt unseren nächsten Hörer ins Gespräch holen, und zwar Herrn Ohnemus. Hallo, er ist langjähriger Pflegefachmann.
Ja, hallo.
Hallo.
Guten Abend. Genau, ich bin Pflegefachmann und habe angefangen als Zivildienstleistender in einer gerundeten psychiatrischen Einrichtung. Und von dem her kenne ich das alles auch langjährig, dann in den Kliniken gearbeitet. Das sind teilweise auch die Missstände, gerade auf innerer Medizin, weil die Menschen immer älter werden, fast relativ gleich teilweise von der Pflege her und von der Versorgung wie in Altersheimen. Über das Leid im Detail möchte ich da jetzt auch gar nichts schildern, sondern ich verfolge das ja auch schon länger, weil ich arbeite, ich bin jetzt grenznah, ich arbeite in der Schweiz schon ziemlich lange und dort sind die Arbeitsqualität und die Hierarchie lang nicht so stark wie in Deutschland, ist eher niederschwellig und das Bewusstsein und das Eigenengagement von allen, von der Leitung bis zum Pflegepersonal wird stärker verlangt. Und deswegen ist auch so eine hohe Identifikation da, warum man was macht und das hohe Gut des Alters auch sieht. Ich sehe das auch gesellschaftlich, weil ich frage mich, so Altersheime an sich, das haben wir angefangen aus der Not heraus, weil die Großfamilie aufgehört hat. Und da sehe ich jetzt wieder einen Wechsel. Jetzt braucht man wieder Gemeinschaft, alles ruft nach Gemeinschaft und deswegen sollte man auch Heime oder viel zu groß, also 5, ich habe in Bereichen gearbeitet, da hat man mit 5, 6 Menschen gearbeitet und das ist einfach menschlich und sozial und auch da kann man eine wertige Arbeit machen und die Qualität ist einfach so hoch. Und das kann man einfach nicht leisten in so großen Altersheimen.
Und das ist in der Schweiz anders? Sie, also in der Schweiz arbeiten Sie in kleineren Heimen oder arbeiten jetzt in einem kleineren Heim?
Ich habe in der Sonderpädagogik gearbeitet, also mit behinderten Menschen zusammen. Und da ist es eigentlich schon so, dass einfach kleine Gruppen und nicht größer wie 25 einfach insgesamt wohnen sollen. Das ist eigentlich auch so der soziale Rahmen, wo man eigentlich auch noch, wo man im Prinzip noch erleben und leben kann insgesamt.
Herr Rieger,
und deswegen finde ich so Mehrgenerationenhäuser, wo man dann einfach so Wohngruppen installiert oder halt dieses das Politikum einfach festschreibt, es darf nicht größer wie 5 oder 6 Leute geben, Menschen geben, wo gepflegt werden dürfen und das soziale Engagement der Gesellschaft sollte halt auch wieder die Ethik. Es sollte auch wieder gelernt werden, dass wir einfach eine Verantwortung den Menschen gegenüber haben und sie nicht differenziert betrachten, sondern als Gesellschaft und nicht die Grenze von der Freizeit in den Heimbereich. Das müsste mehr gefördert werden.
Und ja. Herr Ohnemus, ich möchte hier noch mal kurz stoppen hier, weil wir haben ja einen Heimleiter, der ein wirklich relativ kleines Heim hat. Und ich würde gerne mal von Herrn Rieger wissen, was ist der Vorteil eines kleinen Heims?
Der Vorteil ist ganz einfach. In einem kleinen Heim ist alles familiäre. Jeder kennt jeden. Die Hierarchien sind nicht so streng. Aber in der Pflege ist es ähnlich wie in der Tierhaltung. Massenmenschhaltung und Pflegebatterien bringen eben mehr Geld als so kleine familiäre Heime. Und deswegen ist momentan die Situation so, dass die kleinen Heime immer mehr aussterben. Das ganze Problem oder das Skandal in der Pflege oder in der Gesundheit, man muss ja das Gesundheitssystem als Ganzes sehen, sind eigentlich unsere Politiker, die Gesetze machen, die schlechte Pflege belohnen und gute Pflege bestrafen. Wenn man dann sich genauer erkundigt und nachforscht und dann sieht, dass die Politiker parteiübergreifend sich teilweise wie Huren mit den Investoren ins Bett legen. Ich habe ja mein Buch ein paar genannt, das ist der Professor Dr. Lauterbach, der war im Aufsichtsrat der Rhön-Klinik, das ist einer dieser Heuschrecken, und hat jedes Jahr von denen 50.000 bis 60.000 Euro bekommen. Ist klar, dass der Gesetze macht, die seinen Geldgebern zugutekommen und nicht den Kranken und Pflegebedürftigen, oder einen entspannen, der gleich heimlich eine Lobbyistenfirma gegründet hat und auch entsprechende geldgierige Pharmaunternehmen und solchen Stecken je betreut hat und von denen Geld bekommen hat. Das sind Sachen, die sind in Deutschland leider erlaubt. In meinen Augen ist es korrupt und ein Verbrechen an den pflegebedürftigen und kranken Menschen.
Vielen Dank, Herr Rieger, erstmal. Gleich geht's weiter. Thema würdige Altenpflege in Hörerlife mit dem Buchautor Armin Rieger, dem Leiter eines Pflegeheims in Augsburg. Herr Rieger, wie lässt sich denn das Geld verdienen? Es gibt ja auch den Pflege-TÜV, der uns informieren soll darüber, wie gut ein Heim ist. Und da bekommen die Heime richtige Noten. Sie werden mit einer Gesamtnote bewertet und das nimmt vor der medizinische Dienst der Krankenkassen. Was sagt die Note aus über ein Heim?
Diese Note sagt überhaupt nichts aus. Der Pflege-TÜV ist für mich übelste Verbrauchertäuschung und eigentlich der legalisierte Betrug überhaupt. Und jetzt muss ich gleich mal den MDK wieder in Schutz nehmen. Der MDK prüft die Fragen, die der Pflege-TÜV vorschreibt. Mhm. Der Pflege-TÜV wurde von den Betreibern erstellt. Da waren sie alle mit dabei gesessen. Sowohl die privaten Investoren als auch die ganzen Wohlfahrtsverbände von Caritas, Diakonie, AWO und so weiter. Die haben die Fragen erarbeitet. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ähnlich vergleichbar mit einer Abiturklasse. Wenn die ihre Abiturfragen selber erstellen dürften, dann hätte die letzte Niete auch eine 1. Und wenn man den Durchschnitt in Deutschland anschaut, der liegt bei 1,3. Das sagt schon alles. Ein Beispiel, das Essen wird nicht bewertet, ob es gut oder reichlich ist oder frisch gekocht. Das Essen wird anhand von einem Speiseplan bewertet, der in Augenhöhe in Schriftgröße 14 ausgehängt ist. Ich habe einen Koch, der täglich frisch kocht und auch kein Budget hat. Ich habe den Speiseplan abgehängt, bewusst, weil ich den Pflege-TÜV schon seit Jahren boykottiere. Ich habe fürs Essen jetzt eine 5. Und Heime, die sich von einem Catering-Service, einer Fertigfraß servieren lassen und dieses Stück Papier an der Wand haben, bekommen fürs Essen eine 1. Aber es ist ja noch schlimmer, ich bekomme auch für einen Dekubitus, das ist ein Pflegefehler, zu 70-80%, eigentlich eine Körperverletzung. Wenn ich diesen Dekubitus
in der Wundliegen,
ja, richtig dokumentiere, dann bekomme ich bei 5 Fragen eine 1 für eine Körperverletzung. Also was Charakterloses als diesen Pflege-TÜV gibt es ja nicht. Darum mein Tipp auch, wenn ein Heimleiter sich rühmt, ich habe eine gute Note beim Pflege-TÜV, umdrehen, gehen, weil dann sind sie schon das erste Mal belogen worden.
Wir wollen einen Hörer noch hören, Herrn Wegmann. Hallo, Herr Wegmann.
Wegmann, ja, guten Abend.
Mhm. Sie wollten Hallo. Über das Pflegeheim Ihrer Mutter sprechen?
Ja, also meine Mutter war 8 Jahre im Pflegeheim in der Nähe von Stuttgart und wir waren insgesamt sehr zufrieden. Meine Mutter kam mit 91 Jahren in das Pflegeheim, war noch relativ rüstig und ist dann jetzt in diesem Sommer mit fast 99 Jahren gestorben. Und wir hatten also insgesamt einen recht guten Eindruck. Es war ein relativ freundliches Personal, auch vom Essen, von der Pflege, sie war gepflegt, wurde gewaschen, das war alles okay. Aber es gab tatsächlich, und das ist mir aufgefallen, weil ich als Sohn fast einmal in der Woche rübergefahren bin in das Pflegeheim. Und sonntags war es also tatsächlich so, dass da ein Pflegenotstand war. Sonntags waren wenig Pfleger da. Ich habe es vorher schon mal angesprochen, war eine Frau auf der Toilette gesessen und hat gerufen, ich kann nicht mehr aufstehen, ich bitte um Hilfe und ich kann ja selber nicht in die Toilette. Hab dann nach einem Pfleger gesucht, in der Abteilung war niemand, in der oberen Abteilung war nach einer halben Stunde jemand erreichbar und dem habe ich gesagt, da sitzt eine Frau unten auf der Toilette und kann selber nicht mehr raus. Und da hat er mich also angepafft. Und es war sonntags immer wieder ganz schlechte Zustände. Insgesamt muss ich aber sagen, war ein sehr freundliches Personal, hilfsbereit, auch gepflegt. Meine Mutter war immer gut angezogen oder beziehungsweise als sie im Bett lag, gewaschen, alles. Das war gut. Nur an den Sonntagen oder Feiertagen, Weihnachten jetzt wieder oder an Ostern, da war es wirklich fast eine Katastrophe. Mhm. Da fehlt das Personal. Das haben die Leute auch selber zugegeben.
Ja, danke schön, Herr Wegmann.
Vielen Dank.
Ja? Genauso ist es. Auch bei uns im Heim passiert es, dass zu Zeiten, wenn Urlaub ist oder Grippewelle, dass einfach nur die Notbesetzung da ist und das ist zu wenig und mehr Personal habe ich nicht. Und genau, Personal ist das größte Problem. Der Personalschlüssel, der ist seit Einführung der Pflegeversicherung 1995 so gut wie unverändert geblieben. Lediglich die Betreuungskräfte sind zusätzlich dazugekommen. Aber die Vorschriften und Aufgaben, die heute ein Pfleger übernehmen muss, ist ja deutlich gestiegen. Also es ist nicht möglich, selbst wenn ich den besten Willen habe, die Pflege so zu machen, wie ich es mir vorstelle für unsere alten Menschen, die ja Deutschland aufgebaut haben und uns zum reichsten Land oder eines der reichsten Länder der Erde gemacht haben. Und wenn man jetzt dann das Gesetz anschaut, es gibt Vorschriften, es ist genauer geregelt, wie weit das Waschbecken von der Wand sein muss, wie hoch der Türgriff sein muss. Aber was das Personal anbelangt, da steht ganz lapidar in der Ausführungsverordnung zum Pflege- und Wohnqualitätsgesetz, eine Pflegefachkraft muss anwesend sein. Da steht nichts drin, für wie viele Bewohner oder zu welcher Tageszeit. Da steht nur diese lapidare Vorschrift. Was das Hauswirtschaftspersonal anbelangt, da steht nur drin, hauswirtschaftliche Leistungen müssen vorgehalten werden. Und das wird entsprechend ausgenutzt und hier sind eben die größten Gewinnmargen, wenn ich das Personal entsprechend einspare. Und das machen die großen Träger. Drum sind ja Gewinne in 2- bis 3-fach Millionenhöhe möglich.
Mhm. Lassen Sie uns noch eine Hörerin ins Gespräch kommen. Frau Meier, hallo.
Ja, hallo. Ja, ich habe angerufen, weil es mich fast gerissen hat, als eine vorangehende Hörerin beschrieben hat, dass ihre Schwester, glaube ich, da gearbeitet hat und dass sie von den Kollegen gemobbt wurde, weil sie sich so engagiert gezeigt hat. Und dann ist mir das eingefallen, das habe ich auch sehr, sehr stark erlebt. Und das ist so, ich arbeite 20 Jahre, allerdings Halbzeit in einer Pflegeeinrichtung mit psychisch Kranken von der Diakonie. Und es hat sich in den letzten 20 Jahren unglaublich verschlechtert von den ganzen Rahmenbedingungen, wissen wir ja. Und ich habe dadurch, dass ich halt doch noch Zeit immer für mich habe, mich zu erholen, ich kam mit Elan und ich wurde wirklich beschimpft und zum Teil auch mal gemobbt und mir wurden dann Dinge auch, also ja, ich will das gar nicht aufmachen, es war ganz schlimm und ich war nahe dran auch zu kündigen, weil ich immer vorgeworfen wurde, dass ich verwöhne die und wenn du da kommst, dann sind die so brav, gell, und sie müssen es dann ausbaden und so. Und dann habe ich mich aber auseinandergesetzt und habe gedacht, warum machen die das? Und ich habe dann gesehen, das sind Menschen, die 11 Tage am Stück Früh- und Spätdienst machen. Die haben noch ihre Familie zu Hause. Und dann hat sich die Situation so verschlechtert. Vorher hatten wir 13 an einer Gruppe und jetzt sind wir für 39 zuständig. Natürlich, und ich habe festgestellt, auch in der Pflege, die kommen, weil sie pflegen wollen. Aber die haben oft nicht gelernt, auch für sich selbst zu sorgen.
Und wie kann man sie denn stärken, Frau Meier? Sie sind ja jetzt wirklich die Fachfrau dafür. Wie kann man die Pflegekräfte stärken, dass sie für sich sorgen und auch das nicht mehr mitmachen?
Wie man sie stärken kann. Eigentlich da müssten sie selbst auch für sich sorgen lernen. Ich habe auch Supervision mir genommen. Ja, ich habe das auch in unser Team eingebracht. Aber die haben solch eine Angst davor. Ja, also ich finde, man kann sie nur stärken, indem man sie mehr respektiert, also mehr anerkennt für das, was sie machen und dadurch eben sieht, die machen, müssen zu viel auf einmal leisten. Mhm.
Ja, aber sie haben ja eigentlich eine Macht, die Pflegekräfte. Es gibt zu wenig von ihnen, zumindest bei uns auf dem Pflegemarkt, und die Heime reißen sich ja eigentlich nach ihnen.
Genauso ist es. Die Pflegekräfte halt hätten eine Macht und sie sind sich dessen leider nicht bewusst. Und die Pflegekräfte müssen auch mal lernen, Nein zu sagen. Mich rufen ja Pflegekräfte aus ganz Deutschland an, und wenn ich dann höre, viele haben 200 bis 300 Überstunden, das geht ja überhaupt nicht. Die haben gar keine Zeit, sich zu erholen. Und das ist eben die Spirale, die dann nach unten geht. Die kommen überlastet nach Hause, müssen dann kurz, ohne sich erholen zu können, wieder einspringen, sind noch mehr überlastet, und dann braucht man sich nicht wundern, dass sie gereizt sind und dass es zu Übergriffen kommt, die zwar nicht entschuldbar sind, aber so.
Und dass sie krank werden.
Und krank werden, ja. Es scheiden ja. Es ist ja der Beruf, in dem die meisten durch Burnout ausscheiden, und die Dauer, die Verweildauer einer Pflegekraft liegt meines Wissens bei 8 bis 9 Jahre. Das ist eigentlich vielsagend. Da weiß man, dass dieser Beruf, wenn sich hier nicht einiges ändert, ausstirbt und wir irgendwann mal schauen müssen, wo wir unsere pflegebedürftigen Menschen hinbringen oder nur noch Leute aus dem Ausland holen. Aber das ist eigentlich ein Offenbarungseid für die Pflege, und da müssen sich unsere Politiker mal Gedanken machen, ob sie nicht doch einmal sich überlegen, Gesetze für die Pflegebedürftigen zu machen und nicht eben dafür, dass die großen Investoren sich die Taschen füllen.
Frau Mayer, vielen Dank.
Ich habe nur eine Idee. Und zwar, eigentlich müssen die Pflegekräfte, die heute ausgebildet werden, auch in ihrer Selbstvorsorge gestärkt werden, damit sie ihren Wert auch schon mehr vertreten können und dann, was der Herr Rieger sagt, sich da auch mehr einsetzen können. So wie der junge Mann heute Morgen im Radio.
Ja,
der
ist Sandro P. Ja.
Genau, solche Menschen machen mir auch Mut. Und ich habe das Gefühl, dass hier ein Pflänzchen wächst, dass immer mehr Pflegekräfte sich ihrer Wertigkeit bewusst werden und sich auch nicht mehr alles gefallen lassen. Und ich sage den Pflegekräften auch immer, transportiert euren Beruf mal richtig nach außen. Sagt, wie wertvoll der ist, wie schön der ist. Wenn irgendwas schiefläuft, dann schimpft auf das Heim oder auf eure Heimleitung, aber nicht auf euren Beruf. Der gibt nämlich sehr viel und ist sehr anspruchsvoll. Und das muss man auch einmal, oder müssen die Pflegekräfte auch mal entsprechend nach außen transportieren und nicht nur über ihren eigenen Beruf schimpfen.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Herr Rieger, das Mut macht. Und vielen Dank auch, Frau Mayer, für Ihren Beitrag, dass Sie so gut auch für sich selber gesorgt haben. Das ist natürlich ein sehr schöner Gedanke, der sicherlich auch andere weiterbringt an der Stelle. Das war Hörer Live zum Thema würdige Altenpflege, das letzte Hörer Live in diesem Jahr. Vielen Dank, Herr Rieger, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank fürs Mitmachen, Anrufen und einfach Zuhören. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Malwitz. Für die Technik war Sophia Hoog verantwortlich. Nach den Nachrichten um 20.03 Uhr stellt Ihnen Dagmar Munk in SWR 2 die Hits der spanischen Renaissance vor. Tschüss und guten Abend, sagt Ihnen jetzt Elinor Krogmann.